Die SPD.
Die SPD.
Die SPD.
Die SPD.
SPD.
Die SPD.
SPD.
Die SPD.
Die SPD.
Die SPD.
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 Großbaustelle SPD.
Die SPD auf Bundesebene.
Überraschung, Soziport ist wieder da. Und vielleicht, wenn ihr gerade zuhört, wundert ihr euch, warum spricht hier eigentlich nicht der Paul? Der Paul wird heute Rede und Antwort stehen. Ich bin Alice und ich darf heute die Fragen stellen. Ich war ein paar Mal beim Soziport dabei. Lang ist es her, Paul. 6 Jahre. 6 Jahre kein Soziport. What happened?
Live. Es ist so, genau, gets in the way. Ja, genau, es war 2019, glaube ich, waren die letzten Aufnahmen und dann wollte ich weitermachen. Dann ist natürlich ein bisschen die Pandemie gekommen, aber vor allen Dingen bin ich ja dann in der Fraktion, in meiner Fraktion nochmal wiedergewählt worden. Ich bin Fraktionsvorsitzender geworden und Fraktionsvorsitzender im Kommunalparlament sein ist ein Ehrenamt, aber ein sehr forderndes Ehrenamt, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dann war es einfach nicht mehr möglich, den Podcast vor allen Dingen alleine zu stemmen. Genau, deswegen ist er leider eingeschlafen.
Erklär mir mal Kommunalpolitik, erklär mir mal das kommunalpolitische Ehrenamt.
Ja, das ist überall anders. In Berlin ist es speziell. Wir haben ja 12 Bezirke. In 12 Bezirken gibt es BVVen, also Bezirksverordnetenversammlungen. Da gibt es fast alle Parteien, die man auch im Abgeordnetenhaus kennt, die dann Fraktionen bilden in der Regel. Und diese Fraktionen tragen zusammen meistens das Bezirksamt. Das Bezirksamt ist die Regierung, da gibt es Bürgermeister und fachlich zuständige Stadträte. Und in unserem Fall bin ich dem da Fraktionsvorsitzender der mittlerweile der zweitstärksten Fraktion, aber auch der stärksten Fraktion in der Kooperation. Also wir haben eine rot-rot-grüne Kooperation, trotz Wiederholungswahl, die ich anführe, oder anführe ist Quatsch, aber zumindest der ich zum Teil vorstehe und die wir hier durch diese sehr bewegten Zeiten führen mussten.
Ja, ich meine, das stimmt halt so. Die letzten Jahre waren wirklich wild auf absolut allen Ebenen. Ich meine, du hast gerade die Pandemie angesprochen, Ukraine-Krieg natürlich mit auch noch sehr großem Migrationsstrom von Geflüchteten, die diese furchtbaren Ereignisse in der Ukraine erleben mussten. Und ich meine, die politische Lage hat sich ja nicht wirklich gebessert. Es ist ja alles volatil und nichts ist wirklich stabil. Erzähl mir mal so ein bisschen aus den letzten Jahren. Was sind so Dinge, auf die du zurückblickst, wo du sagst, da haben wir viel angepackt, das war viel Arbeit, aber es hat sich auch gelohnt?
Ja, du sagst es ja. Ich meine, die Krisen, die damit noch einhergingen, war zum Beispiel dann auch noch die Energiekrise. Und das war eigentlich, was uns mit am meisten beschäftigt hat, weil ja die Preise so krass gestiegen sind. Jeder erlebt es ja. Also wenn man jetzt sein Haushaltsbudget mal nochmal kontrolliert und merkt, man kommt einfach gar nicht mehr mit dem Geld hin, was man noch vor einem Jahr hatte oder vor 2 oder vor 3, dann ist das, was uns so geht. Aber es geht den Bezirkshaushalten ganz genauso. Und das ist die große Herausforderung, die uns hier so maximal getroffen hat, dass wir wirklich in der Situation sind, wo ganz viele Menschen darauf angewiesen sind, dass sie Geld vom Bezirk bekommen. Und ich meine jetzt nicht nur die Menschen, die Sozialleistungen bekommen, sondern Leute, die fürs Bezirksamt arbeiten, Leute, die für Träger arbeiten, die fürs Bezirksamt arbeiten oder beauftragt werden in allen möglichen Einrichtungen. Kultur, Jugend, Sport, die werden mit Honorarmitteln bezahlt, aber die bleiben gleich, aber deren Preise steigen. Und das war die große Herausforderung in den letzten Jahren, das hinzubekommen, dass es nicht heißt, ja, wir haben halt gleichbleibende Mittel und 20% mehr Preise, ja, Pech gehabt, sondern dass man dann wirklich klug guckt, okay, welche Angebote wollen wir erhalten, wo müssen wir stark sein, wo müssen wir verhandeln, wo müssen wir laut sein, damit man hier so eine Stabilität auch reinbekommt in die Angebotsstruktur. Und das war eine der großen Themen, die wir massiv angegangen sind rund um die Energiekrise. Da war ja auch die Wiederholungswahl, weil wir wirklich gemerkt haben, dass die Leute, die uns ja eigentlich nahestehen, also Leute, die wenig Geld haben, die Probleme haben, weil die Preise so steigen, weil sie Angst haben, dass ihre Mieten weiter steigen, dass wir denen richtig viel Beratungsangebote geben. Also das haben wir massiv betrieben, dass wir als Fraktion gesagt haben, wir müssen die Beratungsstrukturen stärken, wir müssen die vor allen Dingen bekannt machen, wir müssen den Leuten sagen, wo sie sich hinwenden können. Also wir waren so ein bisschen, haben wir so ein bisschen den Versuch betrieben, das, was wir politisch nicht entscheiden können, weil wir können das Geld ja nicht herzaubern, aber gleichzeitig zu sagen, wir sind da, wir sind ansprechbar, wir vermitteln Hilfe und wir zeigen euch, wo ihr Hilfe bekommt. Das war so in dieser Phase. Und dann natürlich haben wir die Haushaltsentscheidung gehabt. Und dann ist es natürlich besonders krass, das war jetzt auch, wir haben jetzt gerade eine Haushaltsdebatte in Berlin. Das war vor 2 Jahren und jetzt ist ja nochmal. Die Situation hat sich ja nicht gebessert. Und du musst dann am Ende entscheiden, wo habe ich Geld, wo habe ich kein Geld und welche Schwerpunkte will ich setzen. Und das war jetzt in den Haushaltsberatungen jetzt so, dass wir auch als Fraktion gesagt, okay, wir gucken uns an, wer fällt in solchen Krisen immer hinten runter? Also wer kommt nicht vor. Welche Probleme sind wirklich richtig doll gestiegen und die vielleicht auch unangenehm sind? Und was sind so Aufgaben oder Dinge, auf die alle angewiesen sind, die jetzt nicht ein schönes Haus haben? So, und deswegen sind dann Sachen rausgekommen, wie wir haben Schuldnerberatung nochmal deutlich mehr Geld aufgestockt, weil wir sehen massiv, wie Leute in Schulden gehen. Klar, wenn deine Miete steigt, wenn deine Energie, kannst ja nicht einfach, also klar, du kannst obdachlos werden, aber das ist natürlich eine Katastrophe. Die Leute werden aber auch mit allen möglichen Angeboten, gerade Jugendliche, in so Schuldenfallen getrieben. Ja, das ist ein Riesenproblem. Wir haben beim Thema häusliche Gewalt, das ist so ein Thema, da möchten die Leute nicht drüber reden, ist aber ein massiv angestiegenes Problem. Wir sehen das, wir hören das, die Träger sagen uns das. Da haben wir nochmal einen Schwerpunkt gesetzt. Und wir haben so bei Grünflächen, Treptow-Köpenick, grüner Bezirk, auch nochmal gesagt, nee, also die Leute, die Wohnungen werden immer kleiner oder anders, es leben immer mehr Menschen in kleineren Wohnungen, weil sie so teuer sind, weil sie nicht umziehen können mit ihren Familien. Die Parks müssen gut gepflegt sein. Es kann nicht sein, dass wir das hier über die Klippe springen lassen. Und das waren so die Schwerpunkte, die wir jetzt in dem Jahr massiv durchgesetzt haben, versucht haben hinzubekommen. Natürlich auch auf Kosten von anderen Dingen. Klar, du hast nur einmal den Euro, musst halt umschieben.
Was würdest du sagen, ist so ein typisches Treptow-Köpenick-Thema, was vielleicht den Bezirk ein bisschen auszeichnet oder sich von anderen abhebt?
Meinst du, soll ich ein positives oder ein negatives machen?
Ich will auch die positiven Sachen hören.
Ich glaube, was unterschätzt wird, aber wirklich extrem positiv ist, ist dieser ganze Bereich, jetzt mal geografisch, Adlershof, Oberschöneweide, die ganze Kombination Wissenschaft, Gründung, Forschung. Also wir haben mit Adlershof, das ist einfach, ich glaube, die wenigsten Leute, wenn man da durchgeht, sieht man das nicht, aber da sind Unternehmen dabei, die so ganz nah wirklich an der Forschung sind, hochinnovativ sind, die Produkte herstellen, von denen du noch nie was gehört hast, die aber Weltmarktführer sind, ob das mini kleine Titanschrauben sind, die man braucht für Medizin oder für das Weltraum, Geschichten oder was weiß ich was. Das ist das, was in Schöneweide, Schöneweide ist dann die HTW, da ist es ähnlich, aber was in Treptow-Köpenick, glaube ich, so eigentlich, vielleicht ist es nicht verbunden mit Treptow-Köpenick, aber es ist das, was Treptow-Köpenick eigentlich wirklich richtig, richtig stark macht. Verbunden wird Treptow-Köpenick natürlich mit dem Müggelsee und viel Wald. Aber das ist eigentlich die Sache, die ich eigentlich mit am stärksten finde. Wenn ich jetzt noch was Negatives sage.
Ja, die Challenges, ne? Wir machen ja immer auch Challenges. Und leider ist es ja so, es gibt ja überall in jedem Bezirk eigene Probleme. Manchmal sind es extrem die Preise, manchmal sind es andere Dinge. Was würdest du sagen, ist hier so die größte Druckstelle?
Baustellen.
Baustellen. Okay, aber Baustellen sind überall. Es hat sehr, sehr lange gedauert, hier anzukommen. Aber warum gerade hier?
Treptow-Köpenick wächst einfach. Also Treptow-Köpenick hat viele Potenzialflächen. Ja, wir hatten halt viele, keine Ahnung, ehemalige Kasernengelände, ehemalige, was weiß ich was, Gelände, unbebaute Flächen. Und Treptow-Köpenick hat einfach sehr, sehr, sehr viel Wohnungsbau betrieben und betreibt es auch weiterhin. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt nicht mehr 6 Wahlkreise haben, sondern 7. Das heißt, in der Zeit, in der ich in Treptow-Köpenick gelebt habe, kann es nicht auf die genaue Zahl sagen, aber es ist wahrscheinlich der Bezirk von 200 auf 300.000 gewachsen. Also in den letzten 20 Jahren.
Das ist krass. Das also, ist ein richtig krasser Anstieg.
Genau, also es ist wirklich richtig, richtig hoch. Vielleicht sind es auch nur 80.000, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel. Klar, Berlin ist insgesamt gewachsen, aber Treptow-Köpenick ist einfach überproportional gewachsen. Und das haben wir jetzt nicht durch, das haben wir eben vor allen Dingen dadurch hergestellt, dass ganz, ganz viel gebaut wurde, dass viel Wohnungsbau betrieben wurde. Und was wir jetzt aber vor allen Dingen merken, ist, dass natürlich die Infrastruktur nachziehen muss. Und es ist natürlich wunderbar, dass wir neue Regionalbahnen dafür kriegen, dass hier die ganze, die dich heute so schön betroffen hat, die ganze Linie von Treptower Park zu nach Schönefeld, dass da jeder Bahnhof neu gebaut wurde, dass da die Schienen neu gemacht würden, dass es jetzt alles schön ist. Aber es bedeutet halt für Leute wie mich, die hier seit 20 Jahren wohnen, dass einfach seit 20 Jahren diese S-Bahn eigentlich konsequent gebaut wird. Da, wo ich Abi gemacht habe, war eine Katastrophe, dahin zu pendeln über Jahre. Dann habe ich studiert, musste immer mit der Bahn fahren. Es wird immer gebaut, jeder Bahnhof. Und das ist eine Sache, die einfach wirklich Problem wird, einfach langsam. Also nicht, weil das schlecht ist, aber du musst es ja vermitteln. Also die Leute müssen ja hier trotzdem auch noch leben.
Aber was ist denn hier die Perspektive? Ich meine, wenn du selber sagst, okay, es wird langsam zu einem Problem und ich würde dich so als recht entspannten und toleranten Mitbürger einschätzen, der Verständnis auch für diese Prozesse hat, was ist denn die Perspektive?
Ich glaube, die Perspektive ist auf der einen Seite, dass man schaut, vor allem, dass man in die Koordinierung besser geht. Also was hier wirklich, was ist ein Berliner, also das kann auch keiner verstehen. Es gibt bei uns die Treskow-Allee, die führt zwischen Karlshorst und Schöneweide. Ich glaube, in den letzten 12 Jahren wird die 10 Jahre gebaut. Aber die wird aufgemacht. Da kommt erst die Wasserbetriebe. Baut das komplett die Straße auf. Dann kommt 2 Jahre später, dann wird es aufgemacht. Dann kommt 2 Jahre später die BVG, sagt, nee, wir machen jetzt Schienen neu. Dann wird sie 3 Jahre, 4 Jahre bebaut, dann ist sie ein halbes Jahr offen und dann kommt, ich weiß nicht, welcher Baulastträger da jetzt wieder dran ist, wieder 3 Jahre gesperrt. Also das ist ein Riesenproblem und das ist eine Sache, die man als Kommunalpolitiker merkt, wo man auch natürlich, also ich kann da niemandem was vorwerfen, also wirklich, das ist so paradox, das ist so ein klassisches Thema, wo einfach niemand zuständig ist, so richtig. Aber da braucht es einfach für bessere Regeln. Also es ist, ich glaube, die Leute wollen auch, dass gebaut wird. Die Leute finden es in Ordnung, dass da eine neue Straßenbahn, eine neue Buslinie kommt, dass da, weiß ich nicht, die Straße auch neu gemacht wird, dass da auch ein Wohnungsbau betrieben wird. Aber wenn das so unkontrolliert wirkt, wie mit ihnen umgegangen wird, wann welche Baustelle aufgemacht wird und parallel aufgemacht wird, dann ist das ein Problem. Und da müssen wir besser werden. Und da muss einfach Berlin insgesamt viel mehr steuern und koordinieren und informieren. Die Zeit müssen wir uns einfach nehmen. Weil ich glaube, dann steigt auch wieder die Akzeptanz, dass die Leute akzeptieren, ja, ist okay, dass sich auch was entwickelt, dass es auch was Schönes ist, dass hier was Neues entstehen kann.
Ich werde dir die Frage nochmal im Laufe des Gesprächs stellen, aber warum tust du dir das an, Paul? Ich meine, Kommunalpolitik, du hast gerade gesagt, das ist ein Ehrenamt, aber du hast halt noch ein Privatleben, du hast halt auch noch einen Job. Es gibt sehr viele Aufgaben in deinem Leben und es ist keine einfache Aufgabe, die du dir mit diesem speziellen Ehrenamt ausgesucht hast. Was treibt dich, wie man mal so schön fragt, was treibt dich an?
Du siehst so landsmäßig nach vorne. Wie fühlt sich das an? Das ist eine gute Frage. Ich sag auch immer, an dem Mandat, wir haben jetzt ja so auch Aufstellungen und Leute bewerben sich und wollen das auch machen, so BVV-Mandate anstreben. Ich sage mal, an dem Mandat ist der Teil, wo man in Sitzung sitzt, das macht einen Großteil der Arbeit irgendwie aus. Das ist aber eigentlich das, was mich eigentlich am nervigsten finde. Was eigentlich das Coolste ist, ist, wenn man, auf welchem Kanal auch immer, ja, wenn man das digital macht, Social Media mäßig oder auf der Straße, du lernst ja Leute kennen und es ist halt, am Ende ist es halt eine ganz konkrete Sache. Also jetzt hat mir eine geschrieben über Insta, hey, ich habe hier ein Problem, hier ist eine Tempo-50-Zone, ist ein Bauumfeld, das ist scheiße, die sind 2 Kitas, ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Dann habe ich mit der telefoniert, die hat mir ein paar Fotos geschickt und dann hast du ganz konkret, okay, machen wir was. Wir gucken mal, dass wir einen Antrag schreiben. Also du bist ganz nah dran einfach. Und das ist schon schön. Und die Leute haben, das ist natürlich was Trauriges eigentlich, aber sie haben eigentlich eine sehr niedrige Erwartung an Politik. Und man kann mit wenig zuhören und wenig dabei sein. Der Aufwand ist gar nicht so hoch, aber die Leute sind total happy, dass da jemand ist, der dich unterstützt. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Also jetzt mal, weil du sagst ja, warum tue ich mir das an? Weil die Leute schon relativ nett dann am Ende auch reagieren, wenn man mit ihnen arbeitet, selbst wenn man scheitert. Und das ist eine Sache, die total toll ist, weil man schon das Gefühl hat, ey, ich kann hier was bewegen. Also diese Interventionsstelle häusliche Gewalt, die wir jetzt teilfinanzieren, das kann das Problem nicht lösen, das weiß ich selber auch. Aber das war eine Idee aus der Fraktion, das haben wir durchgesetzt. Und damit werden wir Menschen helfen, ganz konkret in ihrem Leben. Und das kann man in anderen Ehrenämtern nicht. Also ich glaube, es gibt viele tolle Sachen, die man machen kann, in Vereinen und Initiativen und wo man auch immer aktiv sein kann. Aber was wir machen, ist, wir setzen Sachen, die langfristig Leuten helfen. Das ist der Unterschied. Und wir haben auch Formate, die ich besonders toll finde, ist so diese Kiezkassen. Das ist bei uns ein Bürgerbeteiligungsformat, wo Leute, in unseren 20 Kiezen gibt es dann da immer diese Bürgerversammlung, die entscheiden ganz konkret, wie sie die Mittel ausgeben wollen. Also wenn die sagen, hier der Sportverein hier vor Ort, der macht ein tolles Sommerfest, der soll das ganze Geld kriegen.
Wie funktioniert es mit den Kiezkassen? Erklär mir das doch mal ein bisschen genauer.
Also wir haben 20 Ortsteile, weiß nicht, Oberschöneweide, Niederschöneweide, den Treptower Norden, Plenterwald und wie sie nicht alle heißen. Unsere Stadtteile sozusagen. Und in jedem gibt es je nach Einwohnerzahl, es gibt immer paar Cent pro Einwohner, je nachdem wie groß der Kiez ist, haben dann manche 10.000 und manche haben irgendwie 4.000, 5.000 Euro zur Verfügung. Wir als Bezirksverordnete moderieren das Ganze, also es gibt dann Kiezpaten, Co-Kiezpaten pro Kiezkasse und dann lädt man ein, man sagt den Leuten, wann der Termin ist. Jetzt nächstes Jahr gibt es dann auch eine App und es wird digital gemacht und so. Die Leute können auch online ihre Vorschläge einreichen und dann trifft man sich und in meinem Fall in Oberschöneweide sitzt man da, begrüßt die Leute, erklärt das Verfahren, möglichst so, dass es auch klar ist, hey, das ist ein demokratisches Verfahren, ne, und so, wir können uns alle austauschen und dann legen die Leute ihre Ideen auf den Tisch und sagen, was sie machen wollen und reden dann miteinander. Und man selber, oder ich zumindest, habe immer den Anspruch, ich beziehe da überhaupt keine Stellung, sondern ich versuche nur zu moderieren und dass irgendwie die Gesprächsregeln eingehalten werden und dass sie alle irgendwie wohlfühlen und am Ende entscheiden die Bürger ganz konkret, hey, das und das will ich finanzieren, das will ich nicht finanzieren. Und das ist was ganz Faszinierendes, wenn man sehr politisch ist, ist man das gewohnt. die Menschen da draußen, die meisten, die ich auch kenne, die mit Parteien nichts am Hut haben, haben ja ein ganz komisches Verständnis von Politik, finden ja immer, Kuhhandel sind so doof und da wird immer nur so unsachlich geredet und die streiten sich alle und da wird nur gelabert. Aber de facto passiert in diesen Sitzungen genau das Gleiche. Aber die Leute merken, aber es hat ja einen Sinn. Ich mache hier einen Kompromiss, ich nehme vielleicht 100 Euro weg, weil ich eigentlich das andere auch gut finde und wir finden einen Kompromiss. Und ja, und es gibt auch manche, die vielleicht dann mal runterfallen, aber in aller Regel ruckelt sich das zusammen und die Leute merken, hey, meine Nachbarn sind keine Idioten. Das ist auch ganz wichtig, weil wir haben das mit Social Media, wir haben diese Situation, in der wir in so Bubbles leben oder eigentlich nur noch konfrontativ miteinander umgehen und die Leute merken, okay, der ist zwar ein Studi hier an der HTW oder die ist zwar, weiß ich nicht, schon 80 Jahre alt, aber ist gar nicht so eine, hat gar nicht so verschrobene oder konservative Ansichten und auf einmal gucken sich Leute ins Gesicht, gucken sich in die Augen und merken, okay, ist gar nicht so unterschiedlich, man kann sich hier einigen, man kann hier was bewegen und das ist ein ganz schöner Moment, den man da immer erlebt, dass Leute wirklich miteinander ins Gespräch kommen, mit dem Nachbarn, ganz konkret mit dem Menschen, nicht mit dieser Persona, die sie im Internet sehen.
Finde ich ganz interessant, dass du diese positive Erfahrung so unterstreichst und auch diese Wirksamkeit im direkten Kontakt mit den Leuten, die mit dir umgehen, weil das ist schon echt anders als das, was man mitbekommt, wenn man halt online unterwegs ist. Und du bist selber viel in den sozialen Medien online und ich kann mir vorstellen, dass da die Sprüche, die du abbekommst oder die Kommentare, die kommen, dass die nicht unbedingt offen und konstruktiv unbedingt sind. Von daher irgendwie die direkte Face-to-Face-Erfahrung ist dann wahrscheinlich doch zukunftsoptimistischer sozusagen. Du siehst, die Leute sind irgendwie am Ende des Tages doch menschlich und human. Und es gibt ja wahrscheinlich auch recht viel. Was mich halt auch noch zusätzlich interessiert, so du als Person, die born and raised hier aus der Ecke ist. Wie ist das für dich? Ich meine, Treptow-Köpenick ist ja eigentlich super interessant so von der Struktur her, wenn man sich das anschaut, wie die Demografie auch der Leute ist, wie die Erfahrungen der Leute insgesamt so verteilt sind. Du hast DDR-Erfahrungen, du hast viele Leute, die zugezogen sind, du hast Studis, du hast junge Familien. Es ist schon auch ein ziemlich, ja, ein Bezirk im Wandel. Mhm. Wie ist das für dich, diesen Bezirk zu vertreten?
Ja, das ist super interessant. Also ich bemerke es oft, dass ich Leute treffe, mit denen ich in der Schule war. Und das ist schon was ich dann irgendwann merke, okay, ich bin ja schon eine ganze Weile raus aus der Schule. Aber das ist schon krass, weil man bewegt sich hier und dann merkt man, oh ja, den kenne ich schon seit 15 Jahren, der hat mal das gemacht oder die hat mal das oder die haben mal die Jugendfreizeiteinrichtung gegründet oder so. Man kennt einfach die Leute. Das ist schon krass, aber man hat das, wie du beschreibst, diese Veränderung. Und wir sehen das ja in bestimmten Stadtteilen. Also es gibt Adlershof West, wobei jetzt kriege ich wieder Ärger, das darf man nicht sagen. Oder Neuadlershof oder wie auch immer. Das ist dieser Teil rund um die Uni, da ist ja jetzt auch Wohnen dazu gekommen. Ja, und da siehst du natürlich, das ist erst natürlich von der, siehst du den Unterschied auch von den Wohnlagen, vom Preis. Ja, ist klar, da ist Neubau. Ja, das ist eine ganz andere, das sieht anders aus. Da wohnen andere Leute. Und dann hast du den alten Teil von Adlershof, wo es noch so alte Genossenschaftswohnungen gibt. Da ist nicht viel saniert. Da wohnen Leute seit 20, 30 Jahren, ältere. Und das zusammenzubekommen ist schon krass, weil da gibt's natürlich Wachstumsschmerzen enorme. Also auch in Schöneweide, wo ich ja jetzt ewig aktiv bin, das war mal ein krasser Nazi-Kiez, ja, die Braune Straße, Brückenstraße und so, Niederschöneweide. Da wurden wir auch nachts von Nazis verfolgt und so weiter. Da gab es ja Angriffe auf unser Büro und diese ganzen Geschichten. Und da hat sich so eine Zivilgesellschaft jetzt gegründet. Und da ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass die das ganz gut machen, weil die zwar alle Hipster sind. Ja, irgendwie merkt man, ne? Das sind Leute, die aus der Kultur kommen und so. Das ist eine andere Crowd als die, die da jetzt immer alteingesessen waren. Aber die bemühen sich total darum, die Alteingesessenen auch mitzunehmen. Weil das ist ja am Ende das Wichtige. Die Alteingesessenen haben natürlich, die sehen ja, wie sich die Mietpreise entwickeln. Die sehen die Neuvermietungsmieten, die sie sich niemals leisten können. Die sehen, dass da junge akademische Leute dazu kommen, dass es auch lauter wird, dass es quirliger wird, dass andere Bars entstehen. Und da muss es einfach, ich glaube, das ist ein schwieriger Balanceakt, wenn man die Leute, du musst den Leuten natürlich die Sicherheit geben, die da wohnen. Aber gleichzeitig ist die Entwicklung halt einfach was Schönes. War Schöneweide vor 2002, als ich da hingezogen war. Oberschöneweide war nicht schön. Es war sehr dreckig. Es war unangenehm, da nachts alleine rumzulaufen. Und jetzt hast du da Bars, du hast da studentisches Leben, du hast da die Uni, du hast Kultureinrichtungen, die in der Zeit richtig groß geworden sind. Tolle Ausstellungen, Kulturkollektive, die da geile Weihnachtsmärkte machen mit Dingen, mit Kunst. Also da passiert einfach ganz viel, was ja auch die Leute was das Leben einfach schöner macht vor Ort. Und diesen Zwiespalt hinzubekommen, ist eine große Herausforderung. Da gibt's auch keine, also habe ich auch keine Pauschalantwort. Aber das Wichtigste ist da wieder, dass man die Leute zusammenbringt, dass die miteinander reden. Und die Kiezkassen sind ja genau so. Da sitzen ja die unterschiedlichen Leute und die merken dann, okay, mein Zerrbild von denen ist, stimmt ja gar nicht. Die sind eigentlich ganz nett und die bemühen sich auch um mich oder die interessieren sich auch für das, was ich wirklich denke und nicht nur, was die gerade hier erreichen wollen.
Mich interessiert, wie du die Lage zum Rechtsextremismus in Treptow-Köpenick insgesamt einschätzt, weil du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, ne? Nazis, die euch früher verfolgt haben. Und ich meine, es ist jetzt kein Treptow-Köpenick-Phänomen. Das hatten wir ja in ganz Deutschland auch, als wir Bundestagswahlkampf hatten oder Europawahlkampf. Ich erinnere mich, ich hatte sehr geschluckt, als Matthias Ecker im Krankenhaus lag. Ja. Die Brachialität, die wir teilweise im politischen Diskurs haben, auf den Straßen, die ist leider überall in Deutschland angekommen. Und so aus den Erfahrungen, aus deinem politischen Engagement, insgesamt die vielen Jahre, die du das ja schon machst, wie bewertest du die Entwicklung und wo steht der Bezirk heute?
Tja, also wir hatten auf jeden Fall unsere eigenen Baseballschlägerjahre hier. Die sind ja sogar Teil eines Untersuchungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus geworden. Das nannte sich da Neukölln-Komplex. Ich habe dann mal mit Leute getroffen, die sich da als Experten, die dort eingeladen waren, und die dann mal gesagt haben, nee, das ist eigentlich Neukölln, Schöneweide, Johannisthal sagen. Weil es war immer diese Konstellation hier, so um die Anfang der 2010er Jahre. Und naja, gut, also wie hat es sich entwickelt? Die Zahlen sind ja da. Also es entwickelt sich nicht gut in vielerlei Hinsicht. Klar, hast du jetzt weniger, wobei das ändert sich ja auch gerade wieder, von den freien Kräften, die nachts mit dem Baseballschläger rumrennen, oder bei uns waren Genossen von uns da irgendwie die Briefkästen gesprengt haben, sondern du hast natürlich eine Mehrheitsfähigkeit von diesen Einstellungen, gerade im Angriff auf queere Menschen. Das ist ja immer, also da waren wir vor 20 Jahren weiter als heute. Gibt's einen krassen Zurückentwicklung, wie sich das entwickelt hat. Naja, klar, die sichtbaren Sachen in Schöneweide sind weg. Ja, die hatten verschiedene Büros und den Henker, eine Bar in der Brückenstraße. Da haben sich eine große Zivilgesellschaft zusammengeschlossen, wirklich parteiübergreifend. Da gab es keine parteipolitischen Streitigkeiten. Da gab es klar, hier in diesem Aktivismus setzen wir uns dafür ein, dass dieser Raum hier sicher wird. Und da hat man viel erreicht. Aber der Herausfordernde ist ja, dass die Stimmung insgesamt sehr schwierig wird, immer exklusiver, mehr Ausschluss. Klar, wir haben die Stadtbilddebatte, das will ich jetzt nicht nochmal hochkochen, aber das ist auch Ausdruck davon, wie mehrheitsfähig das geworden ist, so pauschal zu urteilen. Und da liegt gerade die Krux, dass man, glaube ich, wieder viel stärker nicht nur Position beziehen, sondern auch Leute überzeugen muss, dass das nicht funktioniert, nicht für diese Stadt, auch nicht für unsere Gesellschaft. Und da sind wir an einem Punkt, wo sich die Kampflinie verändert hat. Sie ist auch nicht mehr so eindeutig mit allen demokratischen Parteien, sondern da gibt es auch die Diskussion. Haben wir ja gerade bei der CDU, Flirts mit der AfD, nicht mit der AfD. Wir haben die AfD, die hier bei 20% liegt. Also ich meine, die NPD war immer schlimm hier, aber die waren, ich weiß nicht, was das höchste Ergebnis hier war, da waren die 3 Bezirksverordnete. Die AfD hat heute 9 und hatte mal 14. Oder 13. Also es ist einfach eine ganz andere Auseinandersetzung mit einem ganz anderen Gegner.
Warum ist denn für dich die Konsequenz zu sagen, ich bin SPD-Politiker? Also ich meine, man muss ja die Frage wirklich stellen. Ja. Es gibt ja genug Beispiele aus den letzten Jahren, dass man sieht, Leute haben sich aus der Partei verabschiedet, haben andere Wege gewählt, sind in andere Parteien gekommen, haben irgendwie sich umorientiert. Aber du hast dann trotzdem für dich entschieden, das ist das Instrument, was ich in meinem politischen Leben nutzen möchte. Warum?
Das ist eine interessante Frage. Naja, zum einen muss man ja immer, die SPD ist nicht die SPD, auch wenn wir immer SPD überall draufschreiben, ist es da trotzdem sehr unterschiedlich. Und in Treptow-Köpenick habe ich mich immer sehr wohl gefühlt, weil wir haben hier gute Leute, sehr engagierte Leute, die Politik so machen, wie ich sie machen würde. Ja, ganz konkret, sehr orientiert darauf, vor Ort zu sein. Wir sind jetzt nicht die Leute, die ewig lange Papiere schreiben für alles. Das ist dann schön. Das ist ein schönes Umfeld, um sich zu engagieren. Und warum SPD? Tja, das ist natürlich eine Frage, die man sich 2025 stellen kann. Aber am Ende des Tages glaube ich immer noch daran, dass es, was ich an der SPD so faszinierend finde, ist, dass wir im Gegensatz zu manch anderen Parteien nicht Politik machen für Leute, die sind so wie wir. Sondern wir machen explizit Politik für Leute, die nicht so sind wie wir. Die meisten Leute, die ich in der SPD kenne, sind verdienen überdurchschnittlich oder sind gut situiert, ja, sind von mir aus auch Beamte und verdienen jetzt nicht überdurchschnittlich, aber sind, haben einen guten Job, sind gesettelt im Leben, denen geht's gut, die sind vielleicht Beamte oder so und trotzdem stellen die sich hin und kämpfen für den Mindestlohn, obwohl sie ihn niemals kriegen, sie davon niemals profitieren, sie weit darüber sind, aber sie machen den Wahlkampf für den Mindestlohn oder kämpfen für den Mindestlohn, weil sie wissen, dass andere Leute den kriegen, die ihn verdient haben. Und das unterscheidet uns, glaube ich, von anderen Parteien. Ich glaube, FDP, redet man noch über die FDP heutzutage, weiß ich gar nicht. FDP, auch ein bisschen bei den Grünen, bei den Linken bin ich da, weiß ich nicht, wie die Partei sich gerade entwickelt, aber ich sehe da schon in den Parteien bei den anderen ein bisschen größere Homogenität, entweder was Themen angeht oder was die Sozialstruktur angeht. Und bei uns, ey, wenn du mal in die SPD bist, hast du halt echt alle Leute. Und das ist natürlich unsere große Herausforderung, dass wir deswegen vielleicht nicht immer wissen, was wir jetzt wollen, oder weil wir so unterschiedlich sind und das nicht so eindeutig ist. Aber das ist das, was ich eigentlich immer am spannendsten mache, weil ich brauche, also ich brauche Politik, nee, ist Quatsch, war, aber die Sachen, für die ich mich einsetze, von denen profitiere ich nicht. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die es ganz dringend brauchen. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, die sehr viele bei uns teilen. Und das ist, was ich eigentlich attraktiv finde.
Und jetzt die Folge aus dieser Erfahrung. Ich meine, du machst ja Politik schon so viele Jahre. Ich meine, Kommunalpolitik ist ja nur ein Abschnitt des Ganzen. Du hast ja auch irgendwie Beratungstätigkeiten auch gehabt, andere Funktionen auch davor. Es ist ja ein sehr, sehr langer Prozess bei dir, glaube ich, auch in der politischen Identitätsfindung und in der Festigung der politischen Identität. Und jetzt kommt der nächste Schritt, Landespolitik. Und da frage ich wieder, Paul, warum tust du dir das an?
Kommt jetzt, bei jedem Abschnitt reden wir jetzt diese, warum tust du dir das an? Zum einen muss man sagen, ich habe immer gesagt, ich mache das so lange, wie es gut funktioniert für mich. Und es ist nicht Teil meiner Identität, dass ich Kommunalpolitiker bin. Also das war mir immer wichtig, dass man da eine gewisse kritische Distanz nicht nur zum eigenen Laden, sondern auch zu diesem Mandat hat. Wenn wir nicht einen 7. Wahlkreis bekommen hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja gut, dann mal gucken. Wahrscheinlich hätte ich dann nicht kandidiert. Aber jetzt ist ein Wahlkreis entstanden. Der Wahlkreis ist in Oberschöneweide entstanden, wo ich in der Realschule war, wo ich seit jetzt 10 Jahren, Kiezgasse habe ich schon drüber geredet, Kiezpate bin, wo ich mich sehr viel engagiere. Und das ist natürlich so eine Sache, wo man sagt, okay, ich kann jetzt hier so für meinen Heimatkiez im weitesten Sinne, kann ich jetzt Verantwortung übernehmen. Ich bin jetzt Fraktionsvorsitzender. Klingt erstmal cool, warum nicht? Und was mich wirklich bewegt hat und war, wo ich wirklich über die Klippe dann gesprungen bin, war so diese Haushaltsberatung in diesem Jahr. Also ich habe das jetzt schon ein paar Jahre durch, ich mache es seit 10 Jahren. Haushaltsberatungen sind alle 2 Jahre. Ja, also wir haben ein paar Rodeos hinter mir. Aber in dem Jahr war es wirklich sehr furchtbar. Also du hast Anfang des Jahres, fang ich dann so an, ich rede mit Leuten, ich rufe Leute an, die ich kenne, die aktiv sind in Initiativen, in der Verwaltung, frage, okay, was sind die Bedarfe, wo seht ihr die Schwierigkeiten? Wir reden natürlich als Fraktion auch viel darüber, wo wollen wir jetzt Schwerpunkte setzen für die nächsten 2 Jahre, weil danach gibt es keine mehr. Du kannst es jetzt setzen und dann ist der Haushalt da und dann muss er exekutiert werden, aber damit hast du eigentlich nichts zu tun. Und das war furchtbar. Weil die, du hast viele Träger, die nicht wussten, geht unsere Förderung weiter, wie viel muss gespart werden, sind wir raus, können wir unsere Mitarbeiter noch bezahlen? Und normalerweise konnte man den Leuten immer sagen, ja, okay, in die Richtung kann es gehen, wird es gehen. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr saß ich vor Leuten und konnte denen auch nur sagen, ich muss warten, ich kann das nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und jetzt hatten wir dann im Mai oder im Juni Klarheit, wie es laufen wird. Und das war für mich so eine Phase der Unsicherheit, wo ich denke, okay, das kann nicht sein. So, und dann haben wir natürlich die Haushaltsberatung gehabt und ja, das ist jetzt alles gut. So, die Schwerpunkte, die wir gesetzt haben, sind okay, aber wir haben trotzdem eine Situation, in der sehr viele harte Entscheidungen getroffen müssen, in der wir sehen, dass die Bezirke immer weniger Mittel bekommen, immer weniger Spielraum, dass Dinge, wie die wir alle gut fanden, nämlich wir wollten ja alle mal, dass es keine kaputten Schulklos mehr gibt, war große Debatte in Berlin. Ja, dann haben wir die Schulbauoffensive gemacht, die natürlich der Senat beauftragt bei den Bezirken, weil Schulbau ist Bezirkssache. Dann geben die Gelder, Treptow-Köpenick, wie kein anderer Bezirk, saniert die Schulen, nutzt seine eigenen Ressourcen, Personalressourcen, um diese Bauprojekte zu planen, rechnet es natürlich beim Senat ab. Jetzt sagt der Senat, ja, aber refinanzieren wir euch jetzt bald nicht mehr. Müsst ihr selber gucken. Das heißt, Schulbauoffensive ist de facto weg. Das ist dieses Versprechen. Das ist ganz, also wirklich ein zentrales Versprechen, dass da, wo man seine Kinder hinschickt, in der Ganztagsschule ja meistens mittlerweile auch, die da 6-8 Stunden sind, irgendwann werden alle Schulen in diesem Jahrzehnt angepackt sein, alle werden gut aussehen, die Turnhallen sind gut, aufgekündigt. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, also ich bin jetzt ja an einem Moment im Kommunalparlament, ich habe alles versucht zu machen, aber mit den Hebeln, die ich bewegen kann, kommen wir nicht weiter. Ich kann nicht mehr so viel bewegen, wie notwendig wäre. Und dann habe ich gesagt, nee, dann muss ich fürs Abgeordnetenhaus kandidieren, weil da kann ich diese Entscheidung hoffentlich produzieren. Da kann ich hoffentlich dafür sorgen, dass die Bezirke wieder mehr sanieren können, dass Investitionen anders für die Bezirke möglich sind, weil das klingt alles so technisch. Ich weiß, ich höre das auch immer, ja, ist so technisch, aber hier geht's wirklich um, alle Dinge, die uns bewegen, ob das nicht nur die Angebote sind, die von irgendwelchen Trägern erfüllt werden, ja, ob beim Krisendienst 6 Stunden Öffnungszeiten sind oder 8 Stunden. Das macht einen Unterschied. Für die eine Person, die einen 2 Stunden anruft, wo es nicht offen ist, ob die Jugendfreizeiteinrichtung ihre Mitarbeiter, ihre Sozialarbeiter nach Tarif bezahlen kann oder nicht, führt dazu, dass die dort bleiben oder nicht, weil Sozialarbeiter sind rar. Bei den Sanierungen, das geht um Sportanlagen, um Gebäude, auch öffentliche Gebäude, weil wir haben auch eine Verantwortung für unser Personal, was auch knapp ist, dass wir da Sanierung hinbekommen, dass wir Klimaschutzziele erreichen. Das ist alles eine Frage von Mitteln und diese Mittel haben die Bezirke nicht. Sie haben sie nur, wenn der Senat sich zur Verfügung stellt. Und das ist so der Antrieb für mich zu sagen, nee, ich will das an einer anderen Stelle bewegen.
Das heißt, du möchtest einen größeren Hebel haben, um am Ende auch die Leute, für die du dich jetzt schon einsetzt, noch mehr rauszuholen,
sozusagen. Ja, so ist es, genau. Also ich merke, genau, die Bezirksparlamente in Treptow-Köpenick haben einfach nicht so viel Kompetenzen. Es ist immer gut, wenn es gut läuft, ja, aber jetzt läuft es nicht gut, es ist schwierig. Und du musst jetzt Prioritäten setzen und in den Prioritätensetzungen, glaube ich, braucht es Leute, die auch ein bisschen aus einer Bezirksperspektive, aus dem Abgeordneten gucken. Und das fehlt mir einfach gerade, das fehlt mir wirklich.
Wie blickst du denn aus deiner eigenen Perspektive auf die Landespolitik aktuell? Ich meine, wie blickst du auf die Koalition, auf die Themen? Was bringt dich vielleicht so ein bisschen in Wallung?
Naja, also ich war nicht für diese Koalition. Ich hätte mir gewünscht, dass Rot-Rot-Grün, so wie wir es im Bezirk gemacht haben, weitermacht. Vielleicht mit einem anderen Personal. Weil ich glaube, am Ende ist es ein bisschen am Personal gescheitert. Und an den mangelnden Bereitschaft, Willen oder Können, zusammenzuarbeiten. Da nehme ich die Linke auch mal aus. Das war vielleicht eher zwischen SPD und Grünen, wenn man ehrlich ist. Hätte ich mir gewünscht, wäre also aus meiner Sicht für die Dinge, die da angesetzt waren, auch thematisch, wäre das eigentlich das, was die Stadt eigentlich eher gebraucht hätte. Wir sehen, Koalitionsverträge mit der CDU sind nett, aber wir sehen es in der Regierungspraxis, dass dann das auch einfach ignoriert wird. Also das beste Beispiel ist bei uns 100. Der Koalitionsvertrag, das war ein Wunsch auch von uns als Treptow-Köpenicker, regelt ganz klar, wir machen diese Autobahn nur auf, wenn wir ein Verkehrskonzept haben. Weil sonst kann es ja Chaos sein. Es ist im Koalitionsvertrag drin. Wir haben das hier als BVV, sehr zum Unwillen der CDU, aber wir haben es immer wieder mit unserer Mehrheit gefordert, macht bitte ein Monitoring, macht bitte ein Verkehrskonzept, bindet uns ein. Wir haben vor Ort im Treptower Norden zum Beispiel eine Situation, dass es dort Einwohner gesagt haben, wir machen hier einen Einwohnerantrag, also wie ein Bürgerentscheid. Wir wollen einen Kiezblock haben. Unter anderem, weil die den Durchgangsverkehr jetzt in der Situation gefürchtet haben. Das ist einer der Gründe. Andere Gründe sind bestimmt auch, die wollen einen anderen Verkehr vor Ort haben. Wir haben das mit Rot-Rot-Grün auf Landesregierung, das ist durchgekommen. Also wir haben 1200 Unterschriften gesammelt, wir haben es hier beschlossen. Rot-Rot-Grün, die Landesregierung hat Geld gegeben. Jetzt kommt die CDU und sagt, nee, das streichen wir das alles weg. Obwohl die Bürger es vor Ort beschlossen haben, obwohl der Prozess schon beginnt. Und das ist einfach so, das ist einfach ein Unding. Gerade in dieser Konstellation da oben im Treptower Norden, das ist einfach furchtbar. Also und das ist Politik, da kann man sich noch so oft als CDU raufschreiben, wir sind jetzt so pragmatisch, das ist nicht pragmatisch. Die ganze Tempo 30, Tempo 50 Debatte, jetzt alles ist wieder Tempo 50. Das ist auch, das macht alles keinen Sinn. Und ich finde dann die Schwerpunktsetzung an der Stelle mit der CDU einfach schwierig. Also wir sehen es in allen Bereichen, wo sie streichen, wo sie rangehen wollen. Und dann hast du halt Kai Wegner. Ich weiß nicht, wofür dieser Mann steht. Der ist jetzt 3 Jahre Regierender Bürgermeister. Ich habe keine Ahnung, wofür er steht. Und
3 Jahre schon?
Ja, 2023. Jetzt ist 2026 fast.
Fast, ja.
Okay. Ah ja, genau. Also deswegen war ich kein Fan dieser Partei, dieser Koalition, weil am Ende des Tages, und so war unser Anspruch hier, es nicht darum geht, was du aufschreibst. Weil ich meine, das ist offensichtlich so, dass in den letzten Jahren so viel passiert ist, dass ein Koalitionsvertrag nett ist. Ist gut, kann man sich festlegen. So ist der Ampel ja auch passiert. Aber du hast so viele Krisen, so viele Situationen, dass du Partnerschaft brauchst, wo du weißt, in einer Krisensituation können wir uns in die Augen gucken. Und wir haben grundsätzlich Verständnis füreinander und können dann in der Situation die richtigen Entscheidungen treffen. Da bringt es dir überhaupt nicht, was du in so einem blöden Papier geschrieben hast. Und das ist genau bei der CDU genauso passiert. Es kommen die Krisen und da haben sie fundamentale andere Wertvorstellungen. Und das ist einfach eine Herausforderung, die ich sehe. Und ich weiß nicht, wie es, na gut, nächstes Jahr ist nächstes Jahr. Aber ja, das ist mein Take auf die Landespolitik. Reicht das?
Ja, also ich meine, ich stell mir diese Gemengelage recht schwierig vor. Wo siehst du denn wirklich so Zukunftspotenzial auch hier für Treptow-Köpenick, wenn dass du jetzt sagst, okay, ich möchte in die Landespolitik gehen, weil ich glaube, hier ist eine Zukunftsperspektive, die man aufmachen kann, die am Ende auch für einen eher Randbezirk hier auch hilfreich sein kann?
Genau, also ich hoffe, ich spüre es in mir selber. Ich hoffe oder ich glaube, dass die meisten Leute sind gerade sehr schlecht eingestellt. Ja. Also ich glaube, es gibt einen insgesamte absoluten Pessimismus. Die Leute haben die Schnauze voll, die Stimmung ist im Keller. Ich habe die Hoffnung und will auch daran arbeiten, dass die Leute irgendwann sagen, boah, jetzt reicht es mir immer mit schlechter Stimmung. Sondern ich will die Leute auch wieder ein bisschen nach vorne schauen auf das, was gut ist, was sich gut entwickeln kann, wo man auch eine Zukunftsperspektive hat, weil zurzeit ist es nicht. Zurzeit ist es Verteilungskampf. Mhm. Das ist einfach so. Während der Druck auf dich, auf dein Portemonnaie, auf deine Geldbörse, auf deine Familie, auf deine Energiekosten, auf die allgemeine Lage, wenn du die Medien aufmachst morgens, wenn das so hoch ist auf dich, das ist klar, dass die Leute sich zurückziehen und sagen, boah, ist mir alles zu viel. Und das ist ja auch eine Tendenz, die man erlebt. Ne? Die Leute ziehen sich ins Private zurück und so weiter. Und ich glaube, das ist natürlich keine Lösung, weil was bringt das? Wenn alle sich ins Private zurückziehen, haben wir ja am Ende gar nichts verändert. Und mein Anspruch oder mein Blick auf Treptow-Köpenick ist ja, dass wir eben schon hatten, hier passiert ja super viel. Es gibt hier wirkliche Zukunftspotenziale. Wir können, wenn man jetzt die richtigen Entscheidungen trifft in den nächsten Jahren, alleine in Oberschöneweide, wo die HTW jetzt noch 10.000 Studierende hat, bald 14.000 Studierende haben soll, also die kommen aus Lichtenberg, die werden sozusagen komplett umziehen. Da hat man noch mal ein ganzes Gebiet, da kann man noch mal Forschungsinstitute, da kann man gute Jobs schaffen, da kann man zukunftsweitende Betriebe, Unternehmen ansiedeln. Also da ist was, wo du wirklich sagen kannst, hier kann die Zukunft nicht nur von Berlin, nicht nur von Treptow-Köpenick, nicht nur von Schöneweide, auch von Berlin entstehen. Also dieser ganze Bereich Wissenschaft, Innovation, was ich finde, wo es mal vor ein paar Jahren einen viel größeren Optimismus gab. Also zu sagen, ey, cool, dass wir das haben oder cool, was wir für Unternehmen sind, egal was sie produzieren. Oder wir hatten die ganze Solarindustrie, die uns die FDP kaputt gemacht hat, die waren alle in Adlershof Anfang der 2000er Jahre. Also da kann was entstehen und da gibt es auch viele junge Leute, die ziehen ja auch her. Ist ja auch nicht alles scheiße hier. Und ich hoffe, das ist so eine Perspektive, die ich hier sehe, dass man in Treptow-Köpenick so alles, wenn wir es gut machen, wenn man mit den Leuten gut spricht, wenn man die Entwicklung macht, dann können wir hier viel städtischen Wohnungsbau realisieren, wo wir ein gutes Wohnumfeld haben, wo sie gerne ihre Kinder in die Kitas schicken, weil wir haben gute Kitas, wir haben auch sehr viele Kita-Plätze mittlerweile, wir haben hoffentlich bald alle Schulen saniert. Ja, wenn wir noch mal mehr Gelegenheit kriegen dafür, dann auch noch mal mehr. Also gute Schulen. Wir haben gute Jobs, zukunftsweisende Jobs, Jobs, die auch 2050 oder hoffentlich Technologien, die 2050 bestimmt sind in der Welt. Wir haben Wissenschaft hier, wir haben Kultur hier. Und ich glaube, dass man das wieder zusammenbringt und in so einen Optimismus packt darüber, dass man als Gesellschaft schon Sachen schaffen kann. Also es ist nicht alles so, also es ist alles scheiße. Ja, klar, die Situation ist nicht schön, aber sie muss auch nicht so bleiben. Und das ist eine Sache, die mich sehr umtreibt, ob man das nicht nochmal hinkriegen kann, dass man auf die Sachen, die funktionieren, wieder einen gewissen Optimismus.
Aber warum glaubst du, dass du die Leute gerade aus diesem Tal der Tränen auch holen kannst? Weil ich meine, du musst gewählt werden. Ja, wenn du dich für die Landespolitik entscheidest, dann musst du auch Stimmen holen, du musst gewählt werden. Und das wird ja voraussichtlich kein leichter Wahlkampf für niemanden. Das wird also unter den aktuellen Gegebenheiten, Stimmung im Keller, knappe Kassen. Ich meine, Blumentopf gewinnen ist da schwer. Aber du glaubst, du wirst die Leute bezaubern auf den Straßen im Wahlkampf. Wie?
Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, ob ich derjenige bin, der jetzt die Menschen der neue Messias ist, glaube ich nicht. Aber ich will es wenigstens versuchen. Also das ist mein Ziel, ist nicht eine Kampagne zu machen, um nur zu sagen, ja geil, Paul Ballmann kommt ins Parlament. So, das ist für mich vielleicht toll, aber es bringt den Leuten auch gar nichts. Also schon, ich glaube, ich werde einen guten Job machen, aber und das wird schon indirekt den Leuten was bringen. Aber ich glaube, mein Anspruch ist, dass eine Kampagne mehr ist als das. Es ist der Moment, in dem man entscheidet, was passiert hier in den nächsten 5 Jahren. Was ist auch die Stimmung? Welche Situation will man noch haben? Es ist eine Zeit, wo die Leute sich über Politik ganz anders Gedanken machen. Sie machen sich immer Gedanken über Politik, klar. Aber wir sehen es ja auch an Umfragen. Kurz vor der Wahl ändert sich in den letzten Jahren ja immer so viel, weil die Leute dann erst sich ganz konkret damit beschäftigen. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo ich einfach versuchen will, mit der Kampagne, die ich machen will, die Leute zu begeistern dafür, dass es sich lohnt, auch sich mit den Nachbarn einzusetzen. Dieses ganze Kiezgassenmodell, diese Idee, das ist eine, darin steckt so viel Kraft und so viel Überwindung von diesem Pessimismus, weil die Leute sind natürlich pessimistisch, wenn sie auf Social-Media-Plattformen sitzen, auf denen, wie du ja schon festgestellt hast, ich auch sehr viel aktiv bin. Und auf Facebook, sorry, das ist ein Clusterfuck.
Das sollte man wirklich sich
Es ist wirklich schlimm. Und wir wissen, dass viele Leute darüber ihr in den Blick in die Welt wagen. Und der Blick dort, und wenn man in die Kommentare guckt, als Bots und so, klar, ist aber furchtbar. Es ist furchtbar. Ja. Und ich glaube aber, dass das Wahlkampf, und das meine ich jetzt nicht nur von mir, sondern insgesamt, wenn er demokratischer Wahlkampf, der gut gemacht ist, der darauf zielt, die Leute zu begeistern, sie aber auch dafür zu sensibilisieren, was funktioniert gerade, was funktioniert aber auch mit anderen zusammen, was kann man anpacken, dass man Wahlkampf nutzen kann, um ein bisschen die Stimmung auf die Situation zu verändern, weil die Leute dann gezwungen sind, sich mit Leuten auseinanderzusetzen. Und das würde ich versuchen, nicht nur mit mir, sondern im Kiez, mit den Nachbarn. Und dieses Modell der Kiezkassen, das ist für mich das Modell, wie man Politik macht in allen Bereichen. Und dann schafft man es hoffentlich wieder, dass die Leute genau wie bei den Kiezkassen den Nachbarn sehen und nicht das Profilbild von Facebook. Und dieses emotionale Abrüsten dann vielleicht stattfinden kann. Weil am Ende, glaube ich, jetzt will ich nicht so marxistisch werden, aber am Ende des Tages haben die meisten Menschen, glaube ich, die gleichen Probleme. Und die uns erzählen, wir wären alle so unterschiedlich, also sorry, wenn die AfD immer mit ihrem Schwachsinn rumkommt, auch in der BVV, es ist ja immer die gleiche Leier. Aber sorry, der migrantische Lieferando-Fahrer hat genau das gleiche Problem wie der Langzeitarbeitslose aus Schöneweide, nämlich gestiegene Preise. Das Problem, dass er sich die Mieten nicht leisten kann und dass er nicht weiß, ob sein Kind hoffentlich noch eine gute Zukunft hat, eine ordentliche Schule besuchen kann. Die Probleme sind alle gleich. Und das ist eine Herausforderung, glaube ich, vor der wir stehen. Das ist dann auch das Sozialdemokratische, weil das unterscheidet uns oder das muss unser Anspruch sein, das mit den Leuten zu besprechen, zu merken, wie, hey, wir sitzen ja alle literally im gleichen Boot, ich weiß, schwierige Metapher, aber wir sitzen hier in der gleichen Situation und wenn wir das mal realisieren, dann merken wir auch, was die Interessen sind und wo die Konflikte eigentlich laufen und die verlaufen nicht zwischen dem und dem, sondern die laufen in unserer Stadt zunehmend zwischen oben und unten, weil es ist einfach krass, wie sich die Preise entwickelt haben, was es auch mit Chancen bedeutet, wie schwierig der Bildungsweg von jungen Leuten geworden ist. Berlin ist immer noch gut, was Bildungschancen angeht, aber es wird schwieriger. Ja. Und wenn du aus einer Hartz-IV-Familie kommst, dann bleibst du da. Das ist der Status quo in unserer Gesellschaft und das ist eine katastrophale Situation. Und das ist aber auch nicht, es fällt ja nicht vom Himmel, sondern wir können es ändern. Aber ich will die Leute aufwecken, dass sie es realisieren, dass es auch veränderbar ist, weil unsere Gesellschaft ist von uns gemacht, aber wir haben vielleicht verlernt oder es ist nie Thema gewesen, dass es auch veränderlich ist und das versuche ich zu wecken. Und wenn ich damit erfolgreich bin, ist gut, freue ich mich. Wenn ich ein paar Leute damit begeistere, auch. Ja.
Ganz kurz, bevor wir Schluss machen, was sind die konkreten nächsten Schritte bei dir?
Die Partei muss mich aufstellen. Das ist der konkrete nächste Schritt. Genau. Also ich bewerbe mich ja gerade. Ich bin ja in einem Bewerbungsprozess. Das heißt, die Partei hat gehört, dass ich das machen will. Jetzt auch die Öffentlichkeit. Die Partei entscheidet am 29.11., für welchen Wahlkreis ich aufgestellt werde oder nicht. Oder für welchen Listenplatz ich aufgestellt werde oder nicht. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Und dann geht's hoffentlich ab Anfang 2026 dann raus zu den Menschen in den Wahlkampf.
Wir werden ja sehen, wie das laufen wird. Auf jeden Fall kann ich an der Stelle schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch zum Wiederbeleben des Sozi-Pop. Paul, vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir bleiben alle sehr gespannt, was du noch posten wirst. Ich bin mir sehr sicher, da kommt noch einiges.
Hoffentlich.